Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Danke, Markus. Für mich ist es ein Wunder, wenn der Heilige Geist uns die Schrift öffnet und wir plötzlich Dinge erkennen können und dürfen, die wir vorher gar nicht erkannt haben, gar nicht auf dem Schirm hatten. Und wenn sich dann der auferstandene Jesus selber in unserem Leben bezeugt. Das setzt eine Energie in uns frei, die wir nicht klar definieren können. Ich sag mal, unser Herz brennt. Das ist ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Die Emmaus-Jünger haben das so erlebt. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete und sie plötzlich erkennen durften, wer Jesus da wirklich ist und was er getan hat. Darum soll es heute im Wesentlichen auch gehen. So, ich bin vorbereitet. Haben wir ein Bild? Ja, genau. Brannte nicht unser Herz? Wir gehen gemeinsam heute Morgen mal einen Bibeltext durch. Das ist mal ein bisschen eine ganz andere Vorgehensweise, als ich das sonst so mache. Und vielleicht auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich denke, wir kriegen das gemeinsam heute gut hin. Beginnen wir mal zu lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 24. Ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redete miteinander von allen diesen Geschichten. Zwei Jünger von Jesus, die nicht in seinem engsten Kreis waren, aber um ihn herum mit ihm jahrelang unterwegs waren, haben sie auf den Weg gemacht, raus aus Jerusalem. Warum? Die Geschichten, die Ereignisse, von denen sie miteinander redeten, hatten sie völlig durcheinander gebracht. Hatten sie in tiefe Zweifel gestürzt. Das sagt uns eigentlich etwas aus über die Glaubenslage dieser beiden Männer, die so unterwegs waren, dass sie erstmal raus mussten aus dieser Stadt, raus mussten aus diesem Hexenkessel, aus dieser Hölle, wo sie so Schlimmes zugetragen hat. Denn eins war ja Fakt, dieser Jesus, dem sie jahrelang angehangen haben, der war tot. Den haben sie ans Kreuz geschlagen, der war tot. Und was sollen sie jetzt damit machen? Also haben sie sich gedacht, raus hier, erstmal den Kopf frei kriegen, erstmal auf andere Gedanken kommen, irgendwie müssen wir jetzt hier damit fertig werden. Und das machen wir heute ähnlich. Ja, wenn uns was bedrückt, wenn wir mit irgendwas nicht klarkommen, der eine geht vielleicht joggen, der andere spielt Schach, der andere guckt sich einen Film an, viele gehen raus und wollen die Gedanken freikriegen und die beiden machen etwas Gutes eigentlich, sie reden miteinander. Das ist schon mal gut. Ja. Sie reden miteinander über das alles. Sie fressen es nicht in sich hinein, sondern sie versuchen sich irgendeinen Reim daraus zu machen. Aber selbst diese positiven Nachrichten einiger Frauen am Morgen, die ja anscheinend irgendwelche Engel gesehen haben, die gesagt haben, dass Jesus lebt. Selbst das konnte die beiden nicht überzeugen. Das hat überhaupt keine Glaubensgewissheit in ihnen erzeugt. Ganz im Gegenteil. Die waren voller Zweifel unterwegs. Das sagt uns hier der Anfang dieser Geschichte. Und ich finde das irgendwie auch für mich, muss ich sagen, tröstlich, dass die Bibel das so klar beschreibt. Dass sie sagt, guck mal, hier, so ist es, so sieht's aus. Punkt. Ja, ist so. Und deswegen brauchen wir uns heute auch gar nicht zu schämen, wenn uns sowas passiert. Und ich weiß, wovon ich rede. Es gibt Situationen, da willst du glauben, da setzt du alles in Bewegung, aber die Enttäuschung sitzt so tief. Und der Zweifel manifestiert sich so stark, dass du es nicht kannst. Menschen unserer Zeit betrifft das, dich und mich, genauso wie damals. Die damalige Zeit, zur Zeit Jesu, war nämlich nicht besser als heute. Die alten Zeiten sind nicht besser wie heute. Es sind genau die gleichen Zeiten und die gleichen Menschen eigentlich. Bisschen anders vielleicht. Peter Maffay singt in einem Lied: Wenn das Schweigen mich umgibt, wird ein Lied zum Gebet. Und ich warte so auf eine Antwort. Menschen unserer Zeit suchen verzweifelt nach Antworten, weil sie so enttäuscht sind und verbittert über das, was auf dieser Erde so passiert. Und sie können keinen Gott darin erkennen, geschweige denn einen auferstandenen Jesus. So ging es den beiden. So waren die unterwegs. Wir lesen weiter. Die Verse 15 und 16. Jetzt geschieht etwas Hoffnungsvolles. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und ich finde, das ist eine richtig gute Botschaft, das ist eine richtig gute Nachricht, noch eine Verheißung für alle Menschen, die in Zweifeln sind, die enttäuscht sind, die keinen Glauben haben. Jesus ist nicht das in unserem Leben, wenn wir Glauben und Gewissheit haben. Hier steht, er geht schon mit, als dritte unerkannte Person, als sie noch gar nicht glauben. Jesus ist schon in deinem Leben, wenn du gar nicht glaubst, wenn du zweifelst. Er gesellt sich schon dazu, er hört schon zu, er ist schon dabei. Ja, ihre Augen wurden gehalten, steht da. Sie konnten ihn nicht erkennen. Sah anders aus, hat er sich verkleidet. Selbst die Stimme haben sie anscheinend nicht erkannt. Das können wir hier nicht nachvollziehen. Das wird uns nicht beschrieben. Aber ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn eben als unerkannte dritte Person mitgenommen haben dann. Und das darfst du auch heute und auch daheim am Bildschirm, wenn du heute zuschaust, für dich persönlich nehmen. Vielleicht ist es auch so, dass du hier den Gottesdienst mit beobachtest oder dabei bist und da ist alles toll. Da berichten wir von den Wundern und da hast du ein Halleluja und alles ist klasse. Aber wenn das dann vorbei ist und du bist zu Hause alleine und niemand ist da, was ist dann? Was kommt dann? Dann kann es schon mal passieren, dass das alles nicht mehr so stark und vorhanden ist. Dass das alles irgendwie wie der Morgennebel durch einen Windhauch weggefegt ist. Und deswegen sage ich dir heute, sei getröstet. Jesus ist schon bei dir. Er ist schon da. Er hört dir schon zu. Er kennt die Zweifel deines Herzens besser als du selber. Und er mischt sich ein, wie wir noch sehen werden. Ja, das ist die Wirklichkeit der Auferstehung. Gott existiert schon immer vor unserem Glauben, habe ich mir hier aufgeschrieben. Gott existiert schon immer vor unserem Glauben. Ja. Das ist das Kennzeichen der Auferstehung. Dass Gott dabei ist, wenn wir noch gar nicht glauben. Und diese beiden Jünger hier, diese beiden Typen, die glaubten ja nicht nur nicht, sondern die haben sich ja zur Aufgabe gestellt, jetzt müssen wir raus hier und das mit dem Jesus, das müssen wir jetzt ja irgendwie unter die Füße kriegen. Irgendwie müssen wir jetzt damit fertig werden. Und Jesus ist schon dabei. Er geht schon mit. Jetzt wird es interessant. Es kommt ein längerer Abschnitt. Ich werde den jetzt auch komplett vorlesen und danach schrittweise erklären. Ab Vers 17. Jesus mischt sich ein. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Soweit der Text. Also Jesus mischt sich hier ein. Er fragt, worüber redet ihr? Fragt Jesus. Weiß er nicht, was passiert ist? Braucht er hier die Information? Würde er die Information abgreifen? Das kann ja irgendwo nicht sein. Er war ja mittendrin in der ganzen Sache. Ne? Ja, aber wir sehen an der Reaktion der Jünger. Was tun die? Die blieben traurig stehen. Die konnten nicht mal weiterlaufen. Also es gibt eine Art von Enttäuschung, eine Art von inneren Schmerz, das fährt dir wie Blei in die Glieder rein und lässt dich einfach erstarren. Das kennen wir. Ja? Die konnten nicht mal weiterlaufen. War unmöglich. Und dann sagen sie, bist du der Einzige, der nicht Bescheid weiß? Das kann nicht sein. Das muss ich doch rumgesprochen haben, was hier passiert ist. Ja? Und dann lockt Jesus mit einer einzigen Frage das ganze Elend aus diesen beiden raus. Was denn? Was ist denn passiert? Und dann bricht es aus den beiden raus wie ein Vulkan. Erklären sie ganz detailliert. Na, von Jesus von Nazareth, ein Prophet, stark in Worten und Taten vor Gott und dem ganzen Volk. Das ist der Erlöser gewesen, auf den haben wir unsere ganzen Hoffnung gesetzt. Dann aber der Verrat, die Verurteilung durch die hohen Priester, durch die Oberen des Volkes, die sie hätten eigentlich besser wissen müssen. Und dann haben sie ans Kreuz geschlagen und ins Grab gelegt. Alle unsere Hoffnungen sind gestorben. Alles, was wir mit ihm verbunden haben, er sollte doch das Volk Israel erretten, er sollte uns doch aus der Knechtschaft der Römer befreien. All das ist nicht passiert. Wieder so einer, der irgendwas versprochen hat und nicht gehalten hat. Wir sind bitter enttäuscht. Damit haben wir nichts mehr im Hut. Und sie lassen sich auch überhaupt nicht zu irgendeiner positiven Sichtweise überreden durch das, was die Frauen gesagt haben. Die bleiben hartnäckig an ihrer Haltung feststehen. Ne? Die geben zu, ja, das Grab war leer, klar. Haben wir auch gesehen dann. Aber das hat ja nichts zu sagen. Das nehmen wir jetzt nicht als positive Nachricht. Wir bleiben mal hier bei unserem Verständnis rational. Wir überlegen mal ganz genau, was da gewesen ist. Und dann werden wir schon zu einem Ergebnis finden. Ja. Und das widerspricht auch der Denkweise, dass die Jünger damals irgendwie, oder dem Argument, dass die Jünger irgendwie so tief in ihrer Traurigkeit waren, dass sie nun halluziniert haben und irgendwelche Erscheinungen gesehen haben, die anscheinend ja gar nicht da waren. Das war gar nicht so. Hier wird uns eindeutig beschrieben, die haben das abgelehnt. Da war nichts von irgendeiner Halluzination oder irgendwas. Und die Bibel beschreibt das so extrem genau, verwendet mehrere Verse, um diesen inneren Widerstand und inneren Zweifel dieser Personen zu beschreiben. Das hat mich schon nachdenklich gemacht. Warum macht es die Bibel so klar und so deutlich? Damit wir nicht zu einer irgendwie gearteten Denkweise kommen, die irgendwie plausibel ist. Es reicht nämlich nicht. Es reicht nicht, Halleluja zu rufen, weil hier 10 Leute Halleluja rufen. Weil das für mich dann irgendwie plausibel ist. Weil das irgendwie für mich dann erklärbar ist. Denkweisen, habe ich schon gesagt, die verfliegen wie der Morgennebel im Wind. Die haben keinen Bestand, wenn du plötzlich Situationen gegenüberstehst, wo es kritisch wird, wo du krank wirst, wo die Herausforderungen des Lebens kommen und ich weiß, wovon ich spreche. Dann brauchen wir nämlich tragfähige Glaubensfundamente für das richtige Leben. Dann brauchen wir eine Gewissheit, die dann trägt, wenn wir alleine sind, wenn wir angefochten sind und wenn alles gegen uns steht. Eine Denkweise schafft das nicht. Argumente schaffen das nicht. Soweit dazu. Und jetzt kommt ein Hammer. Eine Reaktion von Jesus, die ich beim Durchlesen eigentlich erstmal nicht so vermutet hätte. Und er sprach zu ihnen, ihr Dummköpfe, ihr Idioten. Er sagt ja, oh, ihr Toren. Ja. Aber ihr Toren, das ist ja in unserem Sprachgebrauch nicht geläufig. Wer sagt das schon zu jemandem? Er geht sie hart an, ihr Dummköpfe, sagt er hier. Ihr mit dem harten Herzen, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Also Jesus, habe ich gedacht, Mann, dein Empathielevel, der sinkt gerade dramatisch. Das entspricht nicht dem seelsorgerlichen Grundkurs, den ich besucht habe. Du müsstest doch jetzt erstmal Verständnis zeigen. Ja? Die waren ja völlig durcheinander. Ja, ihr seid so enttäuscht und ja, das müssen wir ja vielleicht erstmal alles jetzt bearbeiten und so weiter. Das wäre doch jetzt eigentlich die angebrachte Vorgehensweise. Aber Jesus geht die beiden Männer hart an. Er wäscht ihnen richtig den Kopf. Und was kritisiert er eigentlich an ihnen? Ja? Dass sie nicht gegoogelt haben, was eigentlich an Wissen möglich gewesen wäre. Das konnten sie damals nicht, aber er kritisiert nicht an ihnen, dass sie jetzt weggelaufen sind oder auch nicht, dass sie enttäuscht sind oder die Fassung verloren haben. Er kritisiert, dass sie nicht begriffen haben, um was es geht. Sie haben nicht begriffen, sie hätten es wissen müssen, denn sie hatten ja, hier, sie hatten die Schrift, nicht wie wir sie heute haben, aber damals zur Zeit Jesu hatten sie auf jeden Fall das Alte Testament. Also die Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, einige andere Bücher, aber die Bücher Mose und die Propheten waren auf jeden Fall, wurden immer gelesen. Und warum habt ihr das daraus nicht erkannt? Zu eurer Zeit. Das kritisiert er. Was sollten sie denn erkannt haben? Worum ging es? Musste nicht der Christus leiden? Also durch Leiden und Sterben in die Herrlichkeit und in den Sieg und in die Wirklichkeit Gottes eingehen. Es gab also eine Notwendigkeit, dass dieser Messias, er benutzt ja auch das Wort Christus, also den Titel, es gab eine Notwendigkeit, dass es so geschehen musste und nicht anders geschehen konnte. Es gab keine optionale Möglichkeit von Gott und das hatten sie nicht begriffen. Und dann fängt Jesus an, Vers 27, eine exklusive Bibelstunde für diese beiden Jünger zu geben. 2 Stunden waren es. Stellen wir uns mal vor, 2 Stunden live Jesus in Wort, wie er uns das alles erklärt aus dem Alten Testament. Denn wir haben ja auch so unsere Schwierigkeiten mit dem Alten Testament, alles so zusammenhängend zu verstehen. Da gibt es so viel Brutales drin und so viel Unverständliches und Geschlechtsregister und alles Mögliche. Und oftmals begreifen wir das gar nicht. Und das, was ich hier eindrücklich finde, ist, dass Jesus jetzt nicht irgendwie welche Bibelverse zitiert, die relevant werden. Also die Menschensohnverheißung oder die Messiasverheißung, Jesaja 53 oder Daniel 7, wie auch immer. Er zitiert nicht irgendwelche Verse, sondern er fängt an vorne bei der Schöpfung, bei Mose und geht mit denen alles durch. Die ganzen Zusammenhänge. Das muss man sich mal vorstellen. Was muss das für eine kompakte Lehreinheit gewesen sein? Ne? Also bei uns ist schon ein bisschen schwierig, wenn wir hier mehr als 40 Minuten brauchen, dann wird's kritisch. Aber 2 Stunden, und das können wir ja nur so ein bisschen umreißen. Aber um das Verständnis vielleicht ein bisschen zu wecken, versuche ich das mal. Ja? Also Gott spricht sein Schöpfungswort der Liebe und er schafft eine Welt, in der seine Schöpferkraft, seine Schönheit und seine Liebe sichtbar wird. Durch sein Schöpferwort der Liebe spricht er zu dem Menschen, er schafft den Menschen, er soll ein Spiegelbild sein von Gott. Er soll ihn widerspiegeln, das, was wir jetzt gerade hier auch bearbeiten. Ne? Und dann kommt der brutale Einbruch der Sünde. Durch die Rebellion der Menschen sollte Gott gesagt haben, sein wie Gott und so weiter. Und die Eskalation, die Folgen, plötzlich riecht es nach Tod, nach Verwesung. Aber Gott gibt uns nicht auf, im Gegenteil. Er hat einen Plan, einen Heilsplan. Er sagt zu Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Amen. Der Satan wird nicht siegen, die Sünde wird nicht siegen. Er hat einen Heilsplan, es geht weiter. Über das Gericht der Sintflut, auch das müssen wir betrachten. Das ist auch Geschichte. Aber dann auch der Bund mit Noah. Er segnet die Erde. Gott möchte die Erde nicht zerstören. Die Berufung Abrahams, ganz große Geschichte. Kann ich auch nur anreißen. Ja? Ein ganz großer Lichtblick für die Menschheit. Ein Volk sollte aus Abraham entstehen. Ein besonderes Volk, das Volk Israel. Aber auch alle Nationen sollten durch Abraham gesegnet werden. Also ganz, ganz, ganz große Geschichte. Großer Heilsplan. Und dann macht es ja Gott idiotensicher. Gibt Israel jetzt 10 Gebote. Das ist ja klasse. Also richtig, 10, zack, 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 zack. So einfach. Ja? Aber genau an diesem Stresstest sind die Menschen gescheitert. Da haben sie versagt. Bis heute. Im Gegenteil, dadurch ist eigentlich die Sünde, die Verfehlung oder das, was gegen Gott steht, immer noch größer geworden, sichtbarer geworden. Und wenn wir diese lange Geschichte zwischen Gott und dem Menschen verfolgen, werden wir immer das gleiche Muster feststellen. Gott nähert sich dem Menschen mit seiner Liebe, ruft zur Umkehr, bemüht sich und die Menschen schlagen wie ein verwundetes Tier in ihrem Schmerz um sich und wollen alles vernichten, was Gott ihnen dort bringt. Sie töten die Propheten, die Gott gesandt hat. Dann kommt Gott selber in seinem Sohn auf die Erde. Den nageln sie ans Kreuz. Also da hat uns Gott mal auf frischer Tat ertappt, würde ich sagen. Na? Das heißt, im Zusammenhang sagt hier Jesus Folgendes. Dort, wo die Rebellion der Menschen auf die Liebe Gottes stößt, geht die Liebe ins Leiden. Wir würden sagen, Mann, das ist doch der Stärkere. Gott ist doch der Herr im Haus. Der muss doch jetzt mal reinhauen und klar Schiff machen. Ja? Sie mal zeigen, wie es geht hier. Nein. Gott, Jesus geht unter die Last. Er trägt die Sünde der Welt. Rettet so die Menschen. Musste nicht der Christus leiden. Das war eine logische Notwendigkeit, die diese beiden Jünger gar nicht begriffen haben, die ihn Jesus hier offenbart und erklärt. Gott beweist also seine Allmacht, indem er der Rebellion der Menschen mit Liebe begegnet. Das können wir dem Alten Testament entnehmen. Das ist schon großartig. Jesus erklärt, es gibt eine logische Notwendigkeit, ein Muss. Der Heilsweg musste so sein, dass Jesus verraten wurde und am Kreuz unsere Sünden trug und dann in der Auferstehung bestätigt wurde. So, das war eine lange Lehreinheit. Ihr habt alle brav zugehört. Dankeschön. Es wird nun Abend über diesen 2 Lehrstunden. In Israel geht die Sonne ziemlich pünktlich 19 Uhr unter, glaube ich. 19 Uhr, gell? Die schon mal dort waren, die wissen das. So. Vers 28 und 29. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Also Jesus stellt sich hier, als will er weitergehen. Und die beiden machen ihm ein Hilfsangebot. Denn die Gastfreundschaft, die dort herrscht, die gebietet, dass sie diesen fremden Bibellehrer von unterwegs, nicht einfach so in die Dunkelheit weiterziehen lassen. Es gab keine Straßenlaternen, da war es gefährlich. Sondern sie haben ihn eingeladen in ihr Haus. Und da könnte man sich schon fragen, ja, wer hilft denn hier eigentlich wem? Ne? Das ist ja Jesus, den sie nicht erkennen. Also, eine offene Frage. Aber sie laden ihn ein und er nimmt es an. Er geht hinein. Und dieser Abend ist für mich auch symbolisch. Sie laden ihn ein in die dunkle Nacht ihres Lebens, in den Abend ihres Lebens, in ihrer Hoffnungslosigkeit, unbewusst vielleicht. Ja, aber ja, das machen sie. Und das ist das Beste, was sie machen konnten. Das Beste, was wir tun können, wenn wir in die Dunkelheit unseres Lebens Jesus einladen. Auch wenn wir ihn noch gar nicht richtig kennen. Und er geht mit ihnen hinein, und das ist ja auch dieses bekannte Abendgebet, was in der ganzen Christenheit gesprochen wird, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Bernd könnte wahrscheinlich ein Lied singen mit diesem Titel, oder? Unerkannt und unbewusst luden sie Jesus ein. Die wussten noch gar nicht, was sie da für einen Schatz hatten. So, jetzt ist er drin. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Also das war jetzt anscheinend das Erkennungszeichen. Als sie bei Tisch saßen und das Brot brachen, erkannten sie ihn plötzlich. Aber die geöffneten Augen, das macht ja doch Jesus. Er tut das ja. Kann ja niemand anders machen. Warum hat er das eigentlich nicht schon vorher gemacht? Auf dem Weg, da hat er sie ja gelehrt, ihnen alles erklärt. Das ist ja das, was er auch immer vorher getan hatte. Er war ihr Lehrer in den Jahren vorher und sie die Schüler. Und er hat sie unterwiesen und gelehrt. Und da hätten sie ihn doch erkennen können. Das wollte er aber offensichtlich nicht. Aber wann will er es dann? Jesus lässt das alles durchgehen, den Spaziergang, dass sie abgehauen sind, die Einladung, bis sie gemeinsam am Tisch sitzen. Diese Tischgemeinschaft ist etwas Besonderes. Und die Gastfreundschaft dort, die dort herrscht, ist auch etwas Besonderes. Ich finde, auch in unserer westlichen europäischen Gesellschaft ist das mit der Gastfreundschaft und das mit dem gemeinsamen Essen irgendwie schon verloren gegangen. Wir haben schon alles to go. Kaffee to go, Pizza to go, Gottesdienst to go. Kannst du alles im Internet haben. Aber dieses gemeinschaftliche Miteinander, was das bedeutet, das gemeinsame Essen miteinander, das wird oft der Zeit geopfert. Die machen das hier. Da komme ich noch drauf gleich. Ja, sie sitzen zu Tisch. Und dann tut Jesus wieder was Ungehöriges, Ungewöhnliches, entspricht nicht den Gepflogenheiten. Als Gast nimmt er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. So wie es jeder Hausvater in jeder jüdischen Familie eigentlich tut. Und das war genau das, was Jesus jeden Tag gemacht hat. Und als er das tut, erkennen sie ihn. Jedes gemeinsame Essen war eine Demonstration der Gegenwart und der Liebe Gottes. Denn er aß ja mit den Zöllnern und Sündern und auch mit den Pharisäern und natürlich jeden Tag mit seinen Jüngern und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Das war immer eine Demonstration. Ich will mit euch umfassende Lebensgemeinschaft. Ich lade euch ein in die Gemeinschaft mit Gott. Und da wurden Leben verändert während dieser Zeit. Jedes Essen war ein Vorgeschmack auf das zukünftige Festmahl in Gottes Herrlichkeit, auf die Party, die wir da machen. Ja. Und ich musste so denken an unsere Gemeindeessen, die wir immer hier gemacht haben. Wisst ihr das noch, wie voll es da hier war? Da konnte man kaum treten. Und da war es laut. Dann haben wir hier 4, 5 Reihen Tische gestellt. Da haben wir demonstriert, dass er uns in die Gegenwart und in die Gemeinschaft mit Gott holt. Jedes Mal. Und ich muss das in der Vergangenheit leider sagen, weil wir ja in einer Zeit leben, in einer Corona-Zeit, aber wir haben jetzt als Gemeinde auch schön brav monatelang alles befolgt und ich sage euch, das geht dem Ende zu. das geht dem Ende zu. Wir werden das wieder hier machen. Und wir werden das feiern wie eine Auferstehung, glaube ich. Mit einem ganz anderen Mindset, mit einem ganz anderen Verständnis. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Das ist Gottesdienst, das ist Verkündigung. Und da werden wieder so viele dabei sein und so viele dazukommen. Ich weiß noch, Oma, Opa, Freunde, Bekannte, alle waren eingeladen. Das erste Mal dabei gewesen hier. Eingeladen. Hat immer für alle gereicht. Super Gespräche gehabt, nach Hause gegangen mit einem gefüllten Herzen. Brannte nicht unser Herz? Ja. Ja, ich will euch Geschmack machen. Das Schiff hat lang genug im Hafen gelegen. Jetzt wird es Zeit, dass wir wieder die offene See fahren. Also als er das tut, das Brot bricht, da erkennen sie, das ist der gekreuzigte und auferstandene Retter. Er ist das Brot unseres Lebens und er bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Geöffnete Augen, das ist das Wertvolle, der wertvolle Segen, den wir auch erfahren dürfen. Und er verschwand vor ihren Augen. Da war er schon wieder weg. Tschüss. Das war's. War aber kurz. Aber da war jetzt in ihnen überhaupt keine Traurigkeit mehr und auch gar keine Verzweiflung. Ganz im Gegenteil. Da war pure Freude, da war Aufbruch, brannte nicht unser Herz, sagen sie, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Was war passiert? Na klar, Jesus hat ihnen auf dem Weg die Bibel erklärt. Das hat er gemacht. Und das ist auch das Geheimnis dieser Schrift, dass wir mit den Buchstaben hier drin nicht alleine sind, sondern der auferstandene Jesus, der dreieinige Gott im Heiligen Geist, der redet mit uns in dieser Schrift und öffnet sie für uns, dass wir sie verstehen können. Und deswegen ist es auch immer eine große Ermutigung, wenn wir sagen, ja, wir müssen die Bibel lesen. Wir sollten das tun. Auch das Alte Testament. Wir sollten nicht stehen bleiben und weitergehen. Das ist das Lebensmittel und der Stoff, durch den wir die Wirklichkeit Gottes erkennen können. Es kann kein Google, kann kein Buch, es kann das Wort Gottes. Bücher sind gut. Sorry, ich bin nicht so eine Leseratte, aber ich bin immer wieder überrascht, wenn der Heilige Geist das Wort öffnet. Gewissheit können wir nämlich nicht durch Argumente erlangen. Ich kann euch hier keine Argumente der Gewissheit geben. Das geht gar nicht. Das Wettrennen, das werden wir verlieren. Gewissheit bekommen wir erst richtig, wenn der auferstandene Jesus im Heiligen Geist sich in unserem Leben bezeugt, so wie er es bei diesen beiden Jüngern getan hat. Und mit nichts weniger ist uns geholfen. Das brauchen wir. Das ist auch die Verheißung, dass wenn wir jetzt gemeinsam in diesem Wort lesen, wenn wir es verkündigen, egal ob hier im Gottesdienst, in den Kleingruppen oder zu Hause in der Familie, dass er zu uns spricht, dass Jesus hier jetzt gerade mitten unter uns ist und zu uns redet. Und das war die Erfahrung, die sie auf diesem Weg gemacht haben. Brannte nicht unser Herz. Diese Offenbarung und diese Bezeugung des auferstandenen Jesus in ihrem Leben hat alles verändert. Und das ist auch die Verheißung für alle, die in Gesprächen sind, die das Evangelium verkündigen, egal wo das ist. Jesus sagt, wer dich hört, der hört mich. Und wer mich hört, hört den, den er gesandt hat. Zum Schluss, was sind die Auswirkungen? Die sind verblüffend. Sie tun etwas, Vers 33 und 34, sehr Erstaunliches. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Sie tun jetzt genau das, was sie eigentlich gar nicht tun wollten. Draußen ist es immer noch dunkel, es ist immer noch gefährlich. Jerusalem ist immer noch die Problem City, wo alles kocht, ist immer noch der Hexenkessel, hat sich gar nichts geändert. Aber ihre Wirklichkeit, die hat sich geändert. Sie hatten die Offenbarung des auferstandenen Jesus Christus in ihrem Herzen. Und das brannte. Und jetzt mussten sie gehen. Sie hätten ja sagen können, oh ja, haben wir jetzt alles erlebt, wir haben Klarheit, super, machen wir eine Flasche Wein auf, dann gehen wir gemütlich schlafen. Der Auferstandene lebt morgen auch noch. Klar. Nee. Jetzt gab es keinen Aufschub mehr. Die mussten los in der Nacht, in der Gefahr, in der Dunkelheit und nach Jerusalem gehen, weil dieses Zeugnis mussten die hören, die Brüder in Jerusalem. Das brauchten die jetzt. Das war dringlicher als alles andere. Okay. Dann kommen sie dahin. Und bevor sie noch irgendwas sagen konnten, sagen die zu ihnen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Was heißt das? Überall dort, wo Jesus uns als seine Zeugen hinschickt, war er schon da. Hat er schon alles vorbereitet. Deswegen kannst du getrost gehen. Du kannst mit dieser Gewissheit gehen, dass überall dort, wo Jesus dich hinschickt, er schon da war. Wow, das fand ich so stark. Finde ich so stark. Ich möchte schließen mit einem aktuellen Beispiel. Zeugnis aus unserer Gemeinde. Die Karen ist mir eingefallen. Mitten in einer Pandemie. Hier aus unserer Gemeinde. Das ist Apostelgeschichte. Echt? Hier aus unserer Gemeinde, mitten in einer Pandemie, kriegt sie den Auftrag, von Jesus nach Afrika zu gehen, nach Uganda. Ist gar nicht sicher, dass da irgendwas passiert. Aber sie lässt sie nicht beirren. Sie ergreift das und sie geht dorthin. Und uns blieb gar nicht mal mehr Zeit, die gescheit auszusegnen, wie wir das eigentlich immer machen. Das musste alles schnell gehen, ne? Die Tickets, die Tests und so weiter. Aber ich bin mir sicher, dort, wo sie jetzt ist, da haben die vorbereiteten Werke gewartet. Und da ist sie eingestiegen. Und wir werden das hier hören, wenn sie berichten wird. Da freue ich mich schon drauf. Die muss wiederkommen. Ja, damit möchte ich schließen und noch mit euch beten. Danke, Jesus, dass du selber als Auferstandener dich in unserem Leben bezeugst und dass du dein Wort in uns öffnest, sodass unsere Herzen brennen. Danke, Jesus, dass du uns in Bewegung setzt an die Orte, wo wir Zeugen sein dürfen und sollen und dass wir auch gehorsam dorthin gehen. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Jesus, und für deine Gegenwart. Amen.